Ball Hawks.
The Balls caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at CenturyLink!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit...
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite wieder die geschätzten Kollegen, das Trio der Herzen, zum einen Tobias Weil.
Guten Tag.
Und zum anderen Henry Wohlfahrt.
Servus.
Ja, wir haben es mal wieder geschafft, hier uns zu dritt einzufinden. Jetzt glaube ich, es geht das dritte Mal nacheinander. Also diese Kombi versuchen wir hier natürlich beizubehalten. Und heute sprechen wir über den Sieg der Seahawks gegen die Falcons. Nach der Dreier-Niederlagen-Serie können die Seahawks wieder einen Sieg verbuchen, stehen jetzt 4-3 und nach der Niederlage der 49ers gegen die Chiefs haben die Seahawks damit auch wieder die Tabellenspitze erobert. Und ja, genau, darüber wollen wir natürlich heute detailliert eingehen, in die einzelnen Positionsgruppen eintauchen und ganz zum Schluss gibt es sogar noch eine kurze Einschätzung der Lage aus Atlanta selbst. Der liebe Simon war nämlich im Stadion und hat sich das Spiel live vor Ort angesehen. Da haben wir dann am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung, wie es rund im Stadion so ausgesehen hat. Und bevor wir jetzt hier tiefer einsteigen in das Spiel und in die einzelnen Positionsgruppen, gibt es natürlich wie immer für euch von uns kurz und kompakt die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Es gab einige Verletzungen, die wir besprechen müssen während des Spiels. DK Metcalf zum Beispiel, der wurde mit einer Knieverletzung vom Feld gefahren. Das sieht aber laut McDonald eigentlich ganz okay aus. Also es konnte jetzt noch keine Aussicht gegeben werden für das nächste Spiel, aber die Reaktion klang auf jeden Fall relativ beruhigend. Also wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste, würde ich sagen, Metcalf steht auch im Spiel gegen die Bills auf dem Feld. Dann hatten wir einen kurzen Schockmoment bei Gino, der nach einem Hit für ein Play raus musste. Hatte auch irgendwie gesagt, dass er auf einem Auge nichts mehr sehen konnte. Dafür fand ich es dann auch krass, dass er irgendwie direkt im nächsten Play wieder reinkam. Das haben die Coaches dann wohl irgendwie ganz gut hinbekommen. Und Rookie-Cornerback Nehemia Pritchett musste raus. Aber auch das sah nicht allzu schlimm aus. Darüber hinaus hatten wir einige Verletzungen, die vor dem Spiel schon klar waren. Unter anderem die Cornerbacks sahen ja sehr ersatzgeschwächt aus. Sowohl Trey Brown als auch Terry Goulden, beide nicht dabei. Da kann man, glaube ich, damit rechnen, dass die jetzt gegen die Bills auch wieder auf die genesenen Straße einbiegen. Also, dass es da dann fürs Spiel ganz gut aussieht. Bei Rashawn Jenkins sieht das Ganze anders aus. Der wurde auf Injured Reserve gesetzt. Das heißt, die Safety-Position auf jeden Fall an der Stelle noch weiter ersatzgeschwächt. Aber so viel zu den Seahawks bzw. den Verletzungsnews. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Zum Rückblick auf das Spiel in Atlanta.
The Seahawks defense, they do it again.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, am Ende sehen wir einen souveränen 34-14 Sieg gegen die Falcons, die ja vorher gar nicht so schlecht aussahen, die auf 4-2 standen. Das Spiel war bis Mitte des dritten Viertels relativ eng. Danach haben die Seahawks aber noch 17 Punkte draufgepackt. Und ja, wie immer, erst einmal, bevor wir hier detailliert in die einzelnen Positionsgruppen abtauchen, würde ich mir von euch beiden eine kurze Gesamteinschätzung wünschen. Henry, fang du gerne mal an. Was hat gefallen, was hat nicht so gefallen? Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, also das Gamescript ist, glaube ich, jetzt zum ersten Mal in der Saison fast perfekt für die Seahawks gelaufen, würde ich sagen. Obwohl man gerade in der Secondary viele Ausfälle hatte. Also Tariq Woolen hat ja beispielsweise nicht gespielt, Trey Brown hat nicht gespielt. Und vor dem Spiel hatte ich dann schon Respekt vor der Offense der Falcons, die ja in den letzten drei Spielen, wie gesagt, mit ihren drei Siegen in Serie sehr, sehr gut aussah, dann noch zu Hause, gegen eine angeschlagene Seahawks-Defense, die wirklich nicht gut war in den letzten Wochen. Und ja, da war ich dann schon überrascht, ob das Outcomes man muss sagen, dass, wie gesagt, wie das Gamescript in dem Sinne gut gelaufen ist für die Seahawks, dass man halt ja eigentlich nie wirklich hinten lag wie in den letzten paar Spielen, sondern ja das Spiel von vorne spielen konnte und auch den Ton angeben konnte und die Falcons auch ja in viele ungünstige Downs bringen konnte, viele ungünstige Passing-Situationen, wo dann ja man auch vielleicht mal sehen konnte, was möglich ist, wenn die Seahawks ja die Early Downs in der Defense gewinnen und man vielleicht auch dann so die Kreativität von Mike McDonald als Playcaller zu Gesicht bekommen kann. Und das hat dann eigentlich schon ganz gut gefallen. Geno Smith hat, wie gesagt, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und die Seahawks, ja, obwohl er häufig unter Druck stand, ohne großartige Fehler, ja, auf die Siegerstraße gebracht. Gerade der Drive vor Ende der ersten Halbzeit war, glaube ich, da ziemlich wichtig, wo man dann auch mit einer 10-Punkte-Führung in die Pause geht. Grundsätzlich einer der beeindruckendsten Siege, glaube ich, der Seahawks in dieser Saison. Man war ja auch 3 Punkte Underdog, glaube ich, und hat jetzt auch zum ersten Mal als Underdog in dieser Saison ein Spiel gewonnen. Auch ein weiterer statistischer Fun-Fact ist, dass es auch das erste Mal war, dass die Seahawks mit über 20 Punkten gegen ein Team gewonnen hat, das, glaube ich, einen Winning-Record eben hatte. Seit 2015, als man gegen die Minnesota Vikings 38-7 gewonnen hatte.
2005 oder
2015?
2015, ja gut, okay. Das ist ein netter Fakt, aber finde ich jetzt nicht so beeindruckend irgendwie. Also.
Ja, ist schon krass, wie lange das her ist eigentlich, so dass man so deutlich gegen ein Team mit einem Winning Record eben.
Ja, aber ich meine, ist ja auch irgendwie, ne? Teams mit Winning Records sind halt in der Regel ganz gut. So.
Exakt.
Ja. ja, okay. Tobi, wie schaut's bei dir aus? Hast du Ergänzungen? Hast du es an einigen Stellen vielleicht sogar irgendwie anders gesehen?
Nö, also ich war erstmal ganz angetan davon, dass man einen relativ entspannten Sonntagabend hatte, vor allem zur besten Sendezeit für den geneigten Europäer, dass man da quasi relativ früh ins Bett kam mit einem nicht so, wie soll ich sagen, aufregenden Spiel. Die Seahawks haben es echt unglaublich gut gemacht, das habe ich denen in der Form auch und in der Höhe nicht zugetraut. Das Spiel war ja, wie du sagtest, ja auch schon relativ lange noch eng, aber auch da wieder, wie auch in den ersten 3 Wochen, als man hintereinander gewonnen hat, irgendwie so diese, so eine gewisse Souveränität, die das Team so ausgestrahlt hat. Der Schlüsselmoment, den hat er ja schon genannt, eigentlich, der hat schon vor der Halbzeit aus meiner Sicht und dann der wunderbare Strip-Sack gegen Ende, der das Spiel ja dann komplett entschieden hat. Und ich muss sagen, also was mir am meisten gefallen hat, offensiv war auch das Play-Calling von Grubb. Also ich finde, da hat man einige Play-Designs gesehen, beispielsweise bei Vierter und Kurz einmal, die wirklich ziemlich kreativ waren. Und auf der defensiven Seite hat man sich viel besser gegen den Lauf eingestellt in der zweiten Hälfte, zumindest so war es mein Eindruck. Bijan Robinson hat ja vor allem in der ersten Hälfte noch ziemlich viel Ärger gemacht und ich habe das Gefühl, dass man sich da in der Halbzeit wirklich gut drauf eingestellt hat und das auch ein bisschen minimieren konnte. Wenn es auch nicht komplett stoppen, aber also ich glaube, da hat man irgendwie so das so die Best Case auf beiden Seiten bekommen und trotz der Ausfälle in der Secondary auch defensiv ganz gut gespielt. Also ich habe da, ich glaube, diese Folge sehr wenig zu meckern, muss ich sagen.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, die Falcons sind ja auch dann insgesamt weniger gelaufen in der zweiten Hälfte.
Ja,
dadurch, dass sie dann irgendwann auch deutlicher zurücklagen, das wird sicherlich zumindest auch ein bisschen damit zusammenhängen. Also,
aber man war dann auch so die. Man war dann direkt, also, man hatte, ich hatte zumindest den Eindruck, dass wenn die angelaufen sind, dass man Robinsons viel besser unter Kontrolle hatte als noch am Anfang. Da gab es ja mehrere Läufe, die dann auch immer für Big Plays gingen. Und das war halt in der zweiten Hälfte, wenn da mal gelaufen wurde, vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte wurde ja noch ein bisschen mehr gelaufen, da nicht so der Fall.
Okay. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so im Kopf gehabt oder so drauf geachtet, weil, also für mich war so die Laufverteidigung so ein bisschen das einzige kleine Manko, was man zu kritisieren hätte, aber ja, da kommen wir später auf jeden Fall zu, sonst wenn ihr zum Allgemeinen nichts mehr habt, können wir sonst direkt in die Position reingehen, oder?
Let's go.
Top. Und natürlich starten wir mit dem Quarterback, beziehungsweise heute hatten wir ja zwei, neben Gino ja auch Jackson Smith und Jigba mit einem, ich sag mal, riskanten Wurf. Wer hat denn noch geworfen?
Owl hat zumindest einen Handoff gegeben.
Ach so, einen Handoff.
Also ja, den Birdie Special.
Ja, das stimmt. Der hat Birdie Special. Aua.
Ja, muss auch also sagen, ne, JSN hat, glaube ich, dann im Interview gesagt, er hat auch bewusst in Double Coverage geworfen, aber hat einfach DK Metcalf in der Situation getraut, zu vertraut.
Ja, was soll er auch sagen? Ja, ich habe die Defender nicht gesehen, aber dachte mir, komm,
gib also, es war ein komplett wild, also wenn wir jetzt eh schon dabei sind, was wir da eben besprechen, das war ein komplett wilder Wurf. Ich saß auf der Couch und dachte eigentlich schon, habe schon Interception gebrüllt, weil das Ding auch so eine richtige Bogenlampe war, mit so einem Nix quasi. Das war so ein Carson Wentz Gedächtniswurf. Ich habe nur noch auf die passende dafür mit der Defense eigentlich gewartet. Aber dass Metcalf da irgendwie mit dem Ball runterkam, der ja sonst nichts fängt.
Eben, ja, vor allem die Bälle fängt er eigentlich nicht, wo er den Ball selber
attackiert. Ich finde auch, die Falcons-Verteidiger wirkten in der Situation total passiv, als ob die selber gar nicht wüssten, wie sie mit so einem komischen Ball jetzt umgehen sollen. Also es hat ja keiner aktiv versucht, Metcalf im Catchpoint irgendwie zu attackieren, sondern das war, Metcalf springt da in die Luft, fängt den Ball, landet auf dem Rücken und danach wird er erst berührt. Also irgendwie, ja, weiß ich auch nicht.
Die spielen nicht umsonst Defense auch, ne? Die können mit dem Ball nichts anfangen.
Ja, absolut. da spricht der Receiver oder eigentlich der Tight End mittlerweile. Nee, aber auf jeden Fall extrem gute EPA per Play-Zahlen für JSN durch diesen Wurf. Ja, aber Gino natürlich nach einer etwas mageren Leistung gegen die Niners in der letzten Woche wieder ein absolut herausragendes Spiel mit 0,24 EPA per Play, einem A-Dot von 12,3 Yards und 5,7 Completion Percentage over Expected. Also ja, das war wieder mal eine sehr gute Leistung. Ein paar Bälle, gerade so auf die Außenlinie, waren nicht ganz akkurat. Also beispielsweise der eine Ball, bei dem Metcalf sich dann auch verletzt hatte, weil er aus der Höhe da so komplett blöd irgendwie runtergeprallt ist, den konnte er eigentlich auch kaum haben. Die waren dann ein bisschen zu weit nach außen geworfen von Gino. Aber insbesondere auch seine Bewegung in der Pocket, also wie er da immer wieder upsteppt, wie er sich durch den Druck navigiert. Ich meine, Gino stand bei der Hälfte seiner Plays unter Druck und man hat es irgendwie kaum so richtig bemerkt, weil er mittlerweile einfach so gut darin ist, sich da irgendwie raus zu navigieren. Auch mega aggressiv dann auch im Decision-Making, sucht dann auch die schwierigen Bälle, allein der Touchdown auf Metcalf kurz vor Ende der ersten Hälfte. Also ja, das war ein absolutes Träumchen.
Ja, definitiv. Und wie du es schon ein Play, was mir da auch im Gedächtnis geblieben ist, in puncto Pocket Management, ist der Touchdown auf Kenneth Walker, wo er auch Druck eigentlich bekommt von der rechten Seite und ja, die Pocket dann super navigiert und dann den Pass perfekt rauskriegt auf Kenneth Walker. Also wirklich, wie du schon sagst, eine Augenweide, wie er inzwischen dann eben ja gegen den Druck spielt. Also da hat er auch gute Zahlen gegen den Druck alleine dann aufgelegt. Und ja, also der Touchdown auf DK Metcalf ist halt Wahnsinn, und was für ein enges Fenster er ihn da reinlegt. Also da brauchst du halt erstens eine gehörige Portion Selbstvertrauen, Mut, aber auch eben die Armstärke, den wirklich dann genau mit Timing da reinzulegen, weil sonst wird der Ball halt abgefangen. Wenn man sich das nochmal anschaut im All-22, ja, da ist Metcalf zwar erstmal offen, als er den Wurf eben anbringt, aber oder als er den Wurf eben loslässt, aber wenn man dann sieht, als der Ball ankommt, wenn der Ball irgendwie, keine Ahnung, 2 Sekunden später da ist, dann ist es entweder eine Incompletion oder halt ein Pick. Und klar, ist es ärgerlich aus Falcons Sicht, dass man in so einer Situation 5 Sekunden Verschluss einen Touchdown zulässt. Aber ich glaube, es gibt auch nicht viele Quarterbacks, die sich so einen Wurf überhaupt zutrauen. Und ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall im Highlight-Play der Top 10 Plays von Geno Smith diese Saison eben mit drin sein, dieses Play.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich meine, das ist so ein Ball, ne? Wenn er dann intercepted wird, dann sagt man, oh, wie kann er ihn da hinwerfen? Aber so wie er da ankommt, wirklich perfekt in die Hände von DK. Also ja, und dann auch wirklich so kurz vor Ende der Halbzeit. Also, dass sie sich dann überhaupt trauen, eben nochmal so einen Endzone-Shot zu wagen, finde ich auch mega geil. Also, dass man dann nicht konservativ spielt und irgendwie versucht, dann nur noch aufs Field Goal zu gehen, sondern wirklich nochmal aggressiv den Touchdown forciert. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Tobi, möchtest du Gino auch noch in irgendeiner Weise lobpreisen?
Nö, eigentlich nicht, weil ich habe letzte Woche so viel über ihn verloren. Das reicht, glaube ich, an der Stelle, aber ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit ihm. Wieder mal.
Dann mach du gerne mal mit den Receivern weiter.
Ach ja, mit meinem auserkorenen Opfer für heute, mit DK Metcalf. Jack Bobo.
Achso.
Ja, 4 Catches bei 7 Targets, 99 Yards, 1 Touchdown, fast alles in der ersten Halbzeit. Ist dann ja, wie schon erwähnt, rausgegangen. Ich denke auch, dass er nächste Woche spielen wird. Würde mich wundern, wenn es anders wäre. Das Play von JSN haben wir gerade besprochen. Ja, was mich so ein bisschen stört, ist, also er hat am Anfang, ich glaube, das war direkt der erste Drive, eine DPI bekommen, wo ich aber auch schon wieder sagte, so, das war schon eine Flagge, die in Ordnung war, aber auch da, ja, Contested Catch-Situation, eher nicht sonderlich glücklich ausgesehen aus meiner Sicht, aber viel schlimmer fand ich noch den gedroppten Touchdown, war es, glaube ich, auch, ne, war ja in der Endzone. Der Ball von Gino war nicht optimal geworfen, aber das ist eigentlich ein Ball, den du als Nummer 1 Receiver dann auch wirklich fangen musst, ne? Also, findest du, ja?
Ich fand es schon schwierig. Also, der Ball kommt schon mit ordentlich Zip und das sah zumindest so aus, als wäre die Hand vom DB entweder fast dran gewesen oder so ein bisschen dran gewesen. Und ich weiß nicht, also, dass man ihn fangen muss, weiß ich nicht, aber ich
sag mal, den Anspruch, den man an Metcalf
hat, den Anspruch als Top 10 Receiver dann. Ja. Dann sollte man ihn
fangen. Es wäre halt schön, wenn Metcalf einmal zeigt, dass das kann. So.
Wir reden nämlich die ganze Zeit davon, dass Metcalf ja eigentlich noch einen Schritt gehen muss, um zum absoluten Top-Receiver der NFL zu werden.
Also wie gesagt, diesen Schritt hat er in dieser Saison noch nicht gegangen und ich sehe es irgendwie auch nicht mehr kommen, ehrlich gesagt. Und
ich sehe vor dem geistigen Auge Jefferson oder Chase den halt holen, ne?
Ja, genau. Ja, komplett.
Aber rein statistisch gesehen oder auch von seinem Impact kann man jetzt eigentlich aber auch nicht viel sagen. Er hat den Ball diesmal auch nicht verloren, was ja schon mal ihm wahrscheinlich auch in seinem EPA-Wert und so weiter einiges helfen wird. Also allzu viel meckern kann man nicht, aber er muss einfach besser am Catchpoint werden. Also ich glaube aber auch, dass da nicht mehr viel kommen wird. Ich glaube, das ist halt der Makel, mit dem wir dann eventuell einfach leben müssen.
Ja, definitiv. Aber wusstet ihr beispielsweise, dass Geno Smith der nach Receiving Yards die Nummer 2 in der NFL ist aktuell mit 568 hinter Jamar Chase. Also das geht vielleicht auch so ein bisschen unter bei aller Kritik an DK Metcalf, dass er halt.
Ja, er wird oft gesucht, ne? Und gerade auch.
Ja.
Ja, und gerade auch tief gesucht. Also die Targets von Metcalf bis auf eine kurze Route oder ein kurzes Target hat er bekommen, sonst alle Targets erst nach mindestens 20 Yards. Also das ist auch was vielleicht ab und zu mal anders läuft, dass Metcalf auch häufiger mal ein bisschen kürzere Routen hat, aber gerade auch in dem Spiel wieder, ne, ich meine, mit 4 Catches, 99 Yards musst du auch erstmal schaffen. Das sieht dann in den Total Stats natürlich super aus, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn er konstanter dann einfach auch mal ein bisschen schwierigere Bälle fängt, aber ja, klar, so in den Total Stats sieht das dann sehr, sehr gut aus.
Man muss ihm das vielleicht auch zugute halten, dass er halt die tiefen Targets bekommt, dass die ja in der Regel, zumindest aus meiner Sicht, auch schwerer zu fangen sind als, keine Ahnung, du läufst ein 3-Yards-Land und bekommst ihn dann irgendwie auf 5, 6, 7, 8 Yards angeworfen. Ne?
Apropos 3-Yards-Land, JSN. ja, was ist mit JSN? Also das ist auch so ein Ding, ne, 6 Targets, aber nur 3 Catches für 11 Yards. Ich hatte irgendwie am Anfang der Saison noch die Hoffnung, dass er jetzt noch mehr eingebunden wird. Er sieht ja auch, wenn man auf die letzten Spiele schaut, unglaublich viele Targets. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, so die Variation bei JSN ist halt so ein bisschen nachgelassen. Also
Er hat übrigens auch die meisten Snaps unter allen 3 Receivern. Mit 85%.
Und eigentlich kreiert er auch konstant Separation. Also ich weiß nicht, warum sich das nicht mal irgendwie in Zählbares ummünzen lässt. Ich meine, wenn's GameScript einfach nicht hergibt, okay, aber scheinbar ist die Chemie da noch nicht so richtig da zwischen Gino und JSN. Und Gino wirft dann eben die guten Bälle vermehrt irgendwie auf Lockett und Metcalf.
Weil ich ja gerade sowieso in der Statistik drin bin, also nach Targets ist Jaxon Smith-Njigba ligaweit mit 55 auf Platz 9. Aber
ja, krass.
Er hat mit die geringsten Yards pro Catch in der ganzen Liga und deshalb auch, ja, ich glaube nach Total Yards Platz 36 oder sowas in der NFL. Also er wird auf jeden Fall nicht so tief gesucht zumindest und die Hoffnung war ja eigentlich, dass man ihn mehr so über diese Intermediate-Mitte, so zwischen 10, 20 Yards mehr ins Spiel einbindet, was irgendwie nicht der Fall ist und man sieht auch immer mal wieder mal noch über diese Screens, da gab es glaube ich ein oder zwei Plays, wie du schon gesagt hast gestern, wo man ihn eigentlich ja nicht sehen will. Ne?
Ja, und ich meine, es gibt ja, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, aber da wurde er total gut eingesetzt und sowohl innen als auch außen und hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube, das war Woche 2 oder so oder Woche 3. Auf jeden Fall war das ein absolutes JSN-Spiel. Und ja, jetzt mehren sich dann aber doch eher so die Metcalf- und Lockett-Spiele. Und selbst bei den kurzen Routen wird dann eher nochmal irgendwie Noah Fant gesucht, der auch diesmal wieder alles gefangen hat, was in seine Richtung kommt. Ja, Tyler Lockett halt grundsolide wie immer. Er hat auch ein paar Bälle gefangen, muss man jetzt glaube ich nicht zu viel zu sagen. Aber ja, was meint ihr? Oder ja, Tobi, ist das einfach so ein Chemie-Ding, dass Gino dann einfach irgendwie noch nicht so die Chemie mit JSN hat? Glaubst du, da kommt noch mehr oder erwarten wir auch einfach zu viel, weil es halt ein First-Round-Pick war?
Ich glaube, das Talent dafür ist da. Wie gesagt, ich habe ihn ja ein bisschen schlechter eingeschätzt. Also ich bin ja gar nicht so damit gegangen, dass er zum Beispiel der beste Receiver in dem Draft war. Aber man sagt ja immer, Talent setzt sich durch und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er sich nicht durchsetzt, aber die Konkurrenz ist halt einfach auch brutal, ne? Wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen in der Erwartung an ihn auch damit gespielt, dass wir sagen, ja, Lockett ist jetzt, also im Gegensatz der 30 und die Production nimmt ab und die nimmt halt nicht so viel ab, wie wir es vielleicht gedacht haben. Wahrscheinlich wird er erst.
Ich hab das nicht gedacht übrigens, ne? Sorry, ich wollte noch kurz einladen.
Das ist auch mal ein Treffer.
Man kann natürlich ihm jetzt irgendwie vorwerfen, dass er dann vielleicht sich nicht gut genug durchsetzt gegen dann Lockett beispielsweise, um sich da irgendwie seine Targets und seine Yards zu verdienen. Andererseits ist er natürlich auch eine brutale Konkurrenz, also das ist halt so ein bisschen der Zwiespalt, den ich da hab. Ist natürlich dann irgendwie auch bitter, wenn man sagt, okay, wenn Lockett dann irgendwann in Football-Rente geht, dass dann, wenn JSN durchstartet, ja, ist er dann überhaupt so gut, wenn er erst dann sich die Targets verdient? Also, ja, aber ich weiß nicht, das zweite Saison von ihm jetzt, ne? Also ich bin da jetzt auch noch, weil die Highlight-Plays von ihm zeigen ja eigentlich, was er so drauf hat, auch wenn sie das Feld in Zahlen jetzt noch nicht so niedersteht. Also ich habe keine große Sorge um ihn, dass er jetzt irgendwie da nicht noch im Laufe der Zeit irgendwie ein bisschen mehr hinlegt, vor allem dann, wie gesagt, wenn doch dann irgendwann mal aufhören sollte.
Ja.
Mit dem Spielstil, wenn er so weitermacht, spielt er vielleicht noch ein paar Jahre.
Ja, wahrscheinlich. Gut, dann hoffen wir einfach mal, ne, dass von JSN da noch mal ein bisschen mehr kommt. Ja, Jack Bobo, ne, hat Pass gedroppt, also.
Ja, das nehme ich auf meine Kappe, weil ich habe das letzte Woche gechinkst, glaube ich.
Ja, also auf Twitter wurde uns doch nahegelegt, ein bisschen netter zu Bobo zu sein, beziehungsweise ihn dann auch mal zu erwähnen. Und ja, hiermit sei er erwähnt, aber da hätte man fangen dürfen. Also war jetzt nicht perfekt geworfen, ist leicht in den Rücken, aber ja, wenn wir Metcalf vorwerfen, dass er die Dinger nicht fängt, dann müssen wir es bei Bobo hier auch machen.
Aber das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich Bobo einen Pass droppen sehen habe in seiner Erziehungskarriere, ne?
Ja gut, hat er jetzt erst, was, 10 Targets? Also hat er noch nicht so oft die Gelegenheit dazu. Ja. Aber nein, stimmt schon, eigentlich ist Bobo gerade auch so, was Contested Catches angeht, ja wirklich stark. In dem Fall war es dann einfach irgendwie die Rückwärtsbewegung, die ihn da so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Und ja, dann hat es leider nicht geklappt, aber gut. War jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, die Kritik. Ja, Titans, eben ganz kurz angesprochen, Noah Fant fängt eigentlich alles, was so in seine Richtung geht, in den letzten 3 Spielen, alle Targets auf ihn hat er dann auch gefangen, ja, das sind dann halt meist relativ kurze Bälle, die er dann gegen die Falcons auch in einige Yards after Catch umgewandelt hat, das war eigentlich eher so ein Notfallwurf von Gino, nachdem er da aus dem Druck entkommt und Fant macht da dann irgendwie noch 20 Yards draus. Also das war dann ganz gut gemacht. Ansonsten Barner und Pharaoh Brown relativ ruhig, waren dann vermehrt mit Blocking beschäftigt. Aber ja, So viel zu den Titans.
Ich fand's witzig, PFF hat Brown als Starter gelistet. Irgendwie so, keine Ahnung, woher er sich den Spot erarbeitet hat. Und Barner hat ja einen Touchdown vom Board genommen, muss man vielleicht noch erwähnen. Mit dem Holding.
Wobei ich mit dem Holding auch nicht so ganz.
Nee, eben. Ich bin damit jetzt auch nicht so, also war schon irgendwie ein lascher Call, aber das nur noch dazu.
Vor allem auch so weit weg vom Play noch. Also.
Das ist egal.
Ja. Ja, aber ja, Barner hat mehr Snaps gespielt als Pharaoh Brown tatsächlich. Also, ich glaube 24 zu 18. Ja. Falls das was zählt, zumindest die Zahlen tendieren dann eher in seine Richtung.
Ja.
Dann, ja, Henry, möchtest du mit den Running Backs weitermachen?
Ja, gerne.
Muss ja dafür sorgen, dass das ja halbwegs fair verteilt wird. Ja. Und wenn ich einfach sage, macht mal, dann redet keiner von euch darum. Teile ich euch jetzt Backs, die Positionsgruppen zu.
Running Backs matter.
Absolut.
Keine Vorkommen matters, Leute. Der Nummer 1 gegradete Running Back bei PFF in dieser Saison übrigens. Und dieses Spiel auch wieder mit der besten Offense Grade unter allen Offense-Spielern bei den Seahawks mit einer 87,7. Also wieder ein super Spiel. Und ja, macht irgendwie viel aus nicht so viel. Also was das Blocking der O-Line angeht, das ist besser als in den ersten Wochen, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass er halt wirklich viel draus macht immer. Es wurde ja eben einen Touchdown vom Board genommen, wie wir schon gesagt hatten, hat trotzdem nochmal zwei gemacht in dem Spiel, einen Rushing-Touchdown und dann auch dieser Receiving-Touchdown, wo er Receiving-Qualitäten unter Beweis stellt, die ich ihm so vielleicht gar nicht in der Form zugetraut hätte. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Er war ja aber anscheinend vor dem Spiel auch ein bisschen angeschlagen, hatte wohl irgendwie Grippe oder sowas und hat deswegen auch nicht ganz so viele Snaps gespielt wie Zach Charbonnet, aber trotzdem für mich die klare Eins in unserem Backfield, wenn er komplett fit ist. Und das hat er noch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, jetzt gegen Atlanta, finde ich.
Ja, ich finde sowieso, also wenn Walker irgendwie als Receiver in Erscheinung tritt, sieht es immer gut aus. Das war am College ja immer, oder im Draft-Prozess ja was man ihm dann so negativ ausgelegt hat und gesagt hat, naja, aber ne, hat irgendwie noch nie im Receiving groß was gemacht im College. Aber irgendwie jedes Mal, wenn er dann angespielt wird, macht er was draus. Und ja, der Catch war wirklich sehr gut. Lässt dem Linebacker, gegen den er da gespielt hat, auch gar keine Chance, ihm irgendwie hinterherzukommen. Und auch am Boden wieder sehr, sehr stark. Also 4,9 Yards pro Lauf. Es waren genauso viele wie Bijan Robinson. Glaubt man vielleicht gar nicht so, weil Robinson dann auch irgendwie noch mal prominenter in die Offense eingebunden war bei den Falcons. Aber 4,9 Yards ist auf jeden Fall echt sehr, sehr guter Wert, sechs Missed Tackles geforced und die Contract-Diskussionen werden auf jeden Fall interessant, wenn es da soweit ist.
Die werden vor allem hier in diesem Podcast
sowas von drauf.
Oh, das wird ja auch hier im Podcast und in der German Seahawkers Fangemeinde, glaube ich.
Ich habe mir noch keine Meinung dazu gebildet.
Das wird hier im Podcast vor allem sein, weil es ja einige Wendehälse geben wird wahrscheinlich.
Ja. Da werde ich bestimmt auch darunter zu.
Vor allem der heute hier Host macht, hat er auch schon angekündigt. Ich wollte nämlich nicht bezahlen, aber Walker.
Ja, Running Next und Mitter.
Bezahlen wir.
Ja. Wisst ihr auch noch unsere Takes direkt nach dem, oder ich würde gerne nochmal meine Twitter-Timeline direkt nach dem Walker-Pick nochmal kurz Revue passieren lassen.
Wobei,
ja, bitte.
Nee, mach du.
Nee, ich schweife ein bisschen ab, mach du.
Okay. so eine höfliche Zusammenkunft hier. Wobei wir auch damals, ich weiß es noch, in der Folge mit Jan, alle relativ deutlich gesagt haben, dass unsere Kritik nicht den Spieler Walker betrifft, sondern eben diesen Prozess des Running Backs früh picken. Von daher würde ich uns da jetzt gar nicht so hart ins Gericht nehmen.
Nö, ich glaube, wir haben auch in der Recap damals gesagt, dass es halt ein richtig geiler Footballspieler ist.
Genau. Also, ich wollte ja damals, glaube ich, Matt Corral an 41 und nicht.
Ja.
Der Walker.
Das ist so ein Fiebertraum. Henry gegen die Welt, ey.
Henry, du bist so ein Loser.
bei Richardson haben es ja zumindest einige oder viele von Kanten und hatten den auch hoch. Henry, es gibt so eine Mute-Taste. Wenn du deinen Rachen ausrotzt, dann kannst du da tatsächlich draufklicken. Aber Matt Danke. Corral, das war mir ein absolutes Rätsel, was du in dem gesehen hast.
Okay. Also Max ist auch richtig hilfreich heute in der Folge, wenn du mich schon hast. Das ist richtig toll. Mach hier, mach das, er teilt die Leute zu. Also ist,
ja, was? Er hilft den Leuten und er hilft den Leuten.
Nee, ich hab noch mal in die beiden Draft-Notizen von Kenneth Walker damals reingeschaut und habe da zumindest notiert, dass er mit sicheren Händen agiert hat. Ich glaube, dieser Kritikpunkt, dass er vielleicht im Receiving nicht so viel bringt, ist auch immer oft so eine Fantasy-Sichtweise, weil da sind ja, glaube ich, diese Fantasy-Leute immer ganz extrem, wenn es da Richtung Draft geht. Ja, aber der hat im College irgendwie nur 10 Receptions gehabt und da wird er keine Production bringen oder so. Die haben da oft sehr, also da habe ich das zumindest die Vermutung, dass es bei dir herkommt, dass man den, der kann ja nur laufen, der hat ja nichts gesehen oder so, aber wenn man dann vielleicht mal ein bisschen guckt, ist zumindest mal ein bisschen was da, auch wenn das vielleicht dann nicht so voluminös war.
Ja, voluminös ist auch schön. Ja, genau, also Chabonnet hat auch ein paar Carries gesehen, war aber da ja eher ein bisschen unauffälliger, hat ein paar mehr Snaps gehabt, aber Henry, du hast es gesagt, Walker war ein bisschen angeschlagen noch, hat am Ende auch den Gameball bekommen von Mike McDonald, der dann auch meinte, so ja, hast dich ja heute nicht ganz so gut gefühlt, aber dann trotzdem so ein Spiel abgerissen, also ja. Wenn das Ken Walker mit einer leichten Erkältung ist, dann darf er gerne immer mit einer Erkältung spielen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Line, oder? Mhm. Die wieder sehr viel Druck zugelassen hat. Wir haben es angesprochen, Gino bei der Hälfte seiner Plays unter Druck. Dazu muss man aber sagen, irgendwie, wenn man so das Spiel geschaut hat, dann hatte ich persönlich zumindest das Gefühl, dass es besser aussah als sonst, was definitiv auch daran lag, dass Stone Forsyth auf Right Tackle nicht gespielt hat. Und stattdessen 6-Runden-Pick Mike Jarrell eine wirklich sehr gute Partie gespielt hat. Auch gerade beim Touchdown von Walker, beim Rushing-Touchdown, da sehr, sehr gut auf der rechten Seite die Lane frei gehalten hat, frei geblockt hat. Also das hat, mich war es ein großes Upgrade auf der Position. PFF sind ziemliche Hater, die haben ihm irgendwie eine 58er Passblock-Grade reingedrückt. Ich würde jetzt sagen, müsste man nochmal ins Tape gehen, aber mache ich sowieso nicht. Also Tobi, wenn du beim All-22 schon mal dabei bist, guck dir gerne auch Mike Jarrell nochmal an und sag mal bitte, ob die 58 von PFF da gerechtfertigt sind.
Der wurde aber gestern sowieso ziemlich viel gehighlightet, ne? Zumindest zu Beginn der Partie hat man ja irgendwie, also so viel Online-Tape während der Übertragung habe ich selten gesehen quasi. Also immer wieder wurde er gezeigt. Ich glaube, ihn hatten wir natürlich auch besprochen nach dem Draft. War ja auch rein physisch und athletisch ganz schön gut dabei und also der Block bei dem Touchdown-Lauf von Walker war richtig gut. Also ich glaube, auch das ist vielleicht so dieser subjektive Eindruck, warum wir vielleicht denken, also diese Pressure-Zahlen, die wir haben, mit Top 50% der Dropbacks, glaube ich, stand Gino unter Druck, ne? Also, so war das doch. Ja. Habe ich vielleicht auch nicht immer so gesehen, vielleicht auch, weil die Pressure
ein bisschen dazu,
später kam. Ja, dass die vielleicht ein bisschen später kamen, weil zumindest in dem, was man während der Übertragung gesehen hat, auch Joel zum Beispiel sich oft nochmal recovered hat. Da wurde er vielleicht ein bisschen gedrückt und das ist halt das, was Force halt gar nicht hinbekommen hat. Wenn der geschlagen war, dann stand der Defender auch vor Gino und ich denke auch, dass beides als Pressure gewertet wird. Nur, dass Joel
ihn dann nochmal irgendwie stoppen konnte. Not all pressures are created equal und Forsythe wurde ja von Bosa wirklich gefühlt nach 1,5 Sekunden schon geschlagen. Und mein Eindruck war, wie gesagt, auch, dass die O-Line insgesamt im Passblocking zumindest später im Down erst geschlagen wurde. Und ja, wir konnten jetzt noch nicht ins Tape gehen und ich gehe da sowieso selten rein ins Tape, sag ich mal. Aber ich habe mal gerade bei PFF geguckt, die Time to Throw bei Geno Smith war die höchste in der gesamten Saison bisher mit 3,08 Sekunden. Im Schnitt hat er in dieser Saison 2,69 Sekunden Time to Throw. Ich glaube, das hat auch noch mal mehr Pressures eingeladen als in den vergangenen Spielen. Das macht da schon einen großen Unterschied aus, noch mal so eine halbe Sekunde, dass man dann eben mehr Pressures zulässt. Aber ich glaube, vielleicht so kann man sich's dann doch noch erklären mit dieser langen Time to Throw. 3,08 Sekunden, das ist schon sehr, sehr viel für NFL-Verhältnisse. Dass Gino Smith dann eben auch häufig unter Druck stand.
Ja, genau. So ein Pressure sagt ja nicht aus, wie schnell du unter Druck standst.
So, und das was
kannst du da nicht auslesen.
Was auch dafür spricht, ist, dass viele Spieler aus der O-Line von PFF ziemlich gut bewertet wurden. Also Connor Williams hat seine beste Grade gekriegt mit 75. Bradford hat eine 87er Pass-Blocking-Grade bekommen. Und Charles Cross auch mit einer soliden 75,8. Der Tomlinson 68,2. Das spricht eigentlich auch eher dafür, dass ja die Pressures dann vielleicht eher von Quarterbacks an Anführungsstrichen verschuldet waren, dass man halt den Ball länger gehalten hat.
Mhm.
Aber wie gesagt, wir haben es ja schon dazu gesagt, dass Geno Smith dann trotzdem die Pocket so gut gemanagt hat, dass das eigentlich egal war. Seine Pressure to Sack Rate dieser Saison ist auch wirklich sehr, sehr stark mit, glaube ich, nur 16,1%, was eines der besten der Liga ist. Und ja, gestern nur 7,7% mit diesem einen Sack.
Wundert mich nicht. Naja, Geno Smith, der Escape Artist.
Ja, ich meine, die Zahlen sind halt irgendwie wichtig, also ich gucke auch immer drauf. Aber wenn so rein vom Eindruck her, ich hatte diesen Eindruck einfach nicht beim Gucken des Spiels, dass er so extrem unter Druck war und hätte der O-Line eher eine bessere Leistung da irgendwie attestiert. Und wenn so Time to Throw dann zum Beispiel bringt ja noch mal ein bisschen Kontext, sieht man ja, dass es dann dass vielleicht doch eine ganz gute Leistung war, auch wenn die Pressures dann irgendwann kamen.
Mhm.
Ja. War schon auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Ich meine, gut, vielleicht also nicht gegen den Pass Rush wie die 49ers, aber ich glaube, Force Saves sieht jetzt nicht mehr so viel. Also sollte
er. Ja, hoffentlich nicht. Und was ja auch interessant ist, dass ja vor dem Spiel hieß, dass sich Jarrell und Jalen Sandel Snaps teilen, aber nach den ersten paar Drives ist man dann komplett richtigerweise auch bei Jarrell geblieben und hat den 100% der Snaps gegeben.
Ja. Was ist eigentlich mit George Fant? Wann kann der eigentlich mal wieder?
Der ist auch noch auf IA, der müsste
zurückkommen.
Bald wiederkommen.
Der soll wohl nächste Woche vielleicht schon wieder ins Training einsteigen, habe ich
gelesen. Also, aber okay, ins Training erst. Also wahrscheinlich dann noch nicht.
Ich glaube, wenn die ins Training einsteigen, sind die meistens auch immer so weit, dass sie dann mehr oder weniger können. Außer bei Cup natürlich, hat mich wieder hängen gelassen diese Woche, aber das ist eine andere Geschichte. Läuft ja schon seine Routen im Training und
lieber so, Tobi, lieber so, als wenn er uns dann eine Woche später wieder fehlt, weil er sich da wieder.
Vielleicht wird er endlich mal zu den Chiefs getradet.
Aber ich brauche jetzt die Siege.
Du brauchst jetzt die, okay, das ist nicht peinlich.
Auch immer Siege.
Ja. Eine Sache vielleicht noch. Anthony Bradford erhält nach wie vor den Vorzug vor Christian Haynes auf Right Guard. Bradford hat 45 Snaps gespielt und Haynes lediglich 15. Also. Ja.
Hat doch wieder einen Vollstart dabei.
Was auch immer wir damit anfangen wollen. Gut. So viel zur Line, zur Offensive Line. Und ich würde sagen, wir schauen dann mal auf die andere Seite des Balles, auf die D-Line. Und da sind einige der verletzten Starter wieder dabei. Und gerade die Edge Rusher haben gut Spaß gemacht. Also Boye Mafe, Draymond Jones, Derek Hall, alle gut Druck ausgeübt auf Cousins. Insbesondere natürlich im Kopf geblieben der Forced Fumble von Murphy, den Derek Hall dann zum Touchdown returned. Also konnte man sich sehr gut angucken. Tobi, du bist ja auf der Seite, dass die schlechten Defense-Leistungen sich mit den Verletzungen der letzten Wochen erklären lassen. Von daher hast du jetzt natürlich hier wieder ein Argument auf deiner Seite. Aber nein. Wie schätzt du es ein? Nee, ich wollte es jetzt schon nochmal entkräften, bevor ich dir das Wort gebe.
Hast du Wasser auf meine Mühlen wieder gewesen?
Was heißt hier wieder? Das ist eher der erste Tropfen auf deinen
Mühlen. Ja, der war schon ein ganz schöner Schwall.
Mühlen und völlig ausgetrocknet.
Also das unterstützt meine These zumindest schon mal stark, dass man auch gegen eine Verhängungsline, die ja zumindest mal ordentlich ist, ist ja auch keine überragende Offensive Line, da mit allen Startern an Bord wieder, außer in Wosu, rest in peace, dass man da auch nicht Druck machen konnte.
Okay.
Ja, also ich habe heute gelernt, dass die Footballspieler immer ihr Live on the Line haben.
Sean Watson, torn ACL, soeben confirmed.
Ach, nicht Achilles?
Meine ich doch. Achilles, sorry.
Ja, wenn man da die Reaktion auf der Timeline angeschaut hat, dann weiß man schon. Also ich habe wirklich die Timeline selten so vereint in einer Sache gesehen.
Das Peinliche bei den Browns-Fans ist ja, dass die jetzt erst buhen, ne? Also jetzt, wo sie merken, dass Watson scheiße spielt,
Jetzt muss sie merken, dass sie 60 Millionen Cap Space zurückbekommen kann.
Jawohl!
Ja.
Ja, aber zumindest mal unterstreicht das so ein bisschen, dass man mit vielen Startern an Bord dann deutlich besser performt an der Defensive Line. Jetzt müssen wir natürlich sehen, ob das jetzt wieder nur mal so ein Ausreißer war oder ob das dann auch über die nächsten Wochen so kommt. Aber nee, es hat schon ziemlich Spaß gemacht. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis man ein bisschen produktiver wurde. Sprich, man hat irgendwie viel Pressure gebracht, aber bis man wirklich durchkam, das war dann aus meiner Eindruck her echt erst zweite Hälfte. Aber der Strip-Sack von Murphy, der war halt, also Textbook, das war absolut perfektes Timing, haut da im richtigen Moment auf den Ball und auch genau an die richtige Stelle. Also so wie, ich glaube, Cliff Avril das jahrelang vorgelebt hat, hat Murphy es dann quasi in alter Seahawks-Tradition gemacht und Hall war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, konnte den Ball dann aufnehmen. Witherspoon kam noch angeschossen für den Vorblock, also Daumen hoch für genial. Den Effort, also sieht man dann auch nicht immer so. Also ja, also rundum gelungen Leistung Defensive Line, man konnte viel rotieren. Die fitten Beine haben dann im Laufe des Spiels wahrscheinlich auch geholfen. Keiner hat mehr als 50 Snaps gespielt. Ja, das.
Ja, es war auch keiner über 63% der Snaps. Und man konnte wirklich sehr gut durchrotieren, wie du schon gesagt hast, und hatte eine Pressure Rate von 55%. Das war auch jetzt das erste Spiel, wo eben Murphy, Hall, Williams und Murphy alle von Anfang bis Ende durchgespielt haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, also, dass da schon viel Potenzial in der Defensive Line ist, auch für jetzt den Rest der Saison. Und die zwei Second-Round-Picks, Hall und Murphy, die schienen schon echt ziemlich gut aus, jetzt, wenn man sich die ersten Wochen der Saison anschaut, was für John Schneider ja spricht, dass er die zwei vielleicht wirklich genailed hat, die Picks. Und irgendwie finde ich auch, dass wenn jetzt ein Woso ist verletzt, ja, aber wenn jetzt die vier alle auf dem Feld stehen, dass da immer irgendwie das Potenzial ist, zwei, drei Momente in dem Spiel zu kreieren, wo man dann wirklich ein absolutes Big Play hinlegen kann, was ja auch gestern wieder der Fall war.
Ja. Ja, ich glaube, was den Pass Rush angeht, sind wir da auf jeden Fall gut aufgestellt. Laufverteidigung war halt wieder so eine Sache. Ja, Bijan Robinson ist einfach ein sehr, sehr starker Rusher und die Offensive Line der Falcons ist eben auch auf den Lauf so ein bisschen stärker ausgerichtet, also hat ihre Stärke im Run-Blocking. Aber das sah gerade in Halbzeit 1 schon echt ein bisschen einfach aus, wie Bijan da durchmarschiert ist. Also da gibt's definitiv noch Verbesserungsbedarf. Und wenn das Gamescript jetzt irgendwie ein bisschen anders ausgesehen hätte und die Falcons vielleicht auch weiter noch stärker auf den Lauf gesetzt hätten, hätte es ja auch gut sein können, dass man da weiter auch Erfolg hat und in der zweiten Hälfte eben auch über den Lauf weiter gefährlich ist. Und da war sicherlich dann die Offense auch unsere Offense dann auch eine wichtige Hilfe, dass sie das Spiel eben in die Hand genommen haben und die Falcons gezwungen waren, dann irgendwann viel zu werfen.
Ja, definitiv. Also das Gamescript hat echt uns in die Karten gespielt, das habe ich auch direkt am Anfang schon gesagt. Ja. Das hat sich wirklich ganz anders angefühlt als jetzt in den letzten zwei Spielen gegen Niners und Lions, muss man schon sagen.
Ja, die Kritik kann man natürlich auch direkt an die Linebacker weiterreichen, also Terrell Dodson und Jerome Baker. Hier die beiden unangefochteten Starter. Therese Knight hat ein paar Snaps gespielt, aber wirklich nur am Rande. Auch hier das Laufspiel wieder nicht unter Kontrolle bekommen. War in den letzten Wochen ja ähnlich. Gerade gegen die 49ers sah das ja auch ziemlich ugly aus. Und jetzt geht's nächste Woche gegen die Bills, die jetzt nicht unbedingt für ihr ultrastarkes Laufspiel bekannt sind, aber ich weiß gar nicht, ist James Cook, ist der wieder fit? Der war zwischendurch verletzt, aber der ist auf jeden Fall auch brandgefährlich am Boden und durch die Luft. Also da muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen was draufgelegt werden, auch wenn ich gar nicht wirklich genau irgendwie erklären kann, woher das kommt, warum man gegen den Lauf so anfällig ist. Ist es jetzt irgendwie das schlampige Tackling, was hier und da wirklich noch verbessert werden muss? Sind das Kommunikationsprobleme? Stehen die Jungs einfach irgendwie falsch? Fehlt da eine gewisse Physis? Also ich kann es vom reinen Spiel gucken nicht sagen.
Ich glaube,
eine Erklärung für habt.
Ich glaube, es ist eine Kombination aus schlechter Laufverteidigung seitens der Linebacker in vielen Situationen und dann der Tatsache, dass man viel in diesen Too-High-Formation und leichten Boxen spielt und die Defensive Line auch eher nicht ihre Matchups gewinnt im Laufspiel. So würde ich es mir erklären.
Ja. Ja. Ja, ich meine, diese Too-High-Shells, das sind ja, ist ja eine Entwicklung, die die ganze Liga mitgemacht hat. Also, dass man ja eben versucht, den Pass effizienter zu verteidigen, dass die Boxes leichter werden und dieses Phänomen, dass man wieder besser laufen kann, das ja ist ja gerade was in der ganzen Liga passiert. Aber trotzdem haben die Seahawks da irgendwie noch keinen guten Mittelweg gefunden. Da kann man nur die Daumen drücken, dass das zeitnah angegangen wird. Ja, mach du mal.
Machen wir jetzt in Cornerbacks weiter, ne?
Yes, sir.
Ja, also auch da habe ich ja auch schon zu Beginn gesagt, war ich sehr positiv überrascht. Muss auch gestehen, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass Josh Schaubel bei uns im Roster ist vor diesem Spiel. Ich habe den erst dann live im TV-Bild gesehen und dachte, hä, wer ist das? Der kam vom Practice Squad hoch, weil Woolen und Brown ja nicht dabei waren. Und muss auch sagen, dass er und Pritchett, auch wenn Pritchett dann sich im Laufe des Spiels, glaube ich, verletzt hat und raus musste, einen ziemlich soliden Job gemacht hat. Man muss auch dazu sagen, dass eben die Defensive Line bzw. Front Seven ordentlich Druck auf Cousins ausüben konnte. Er stand bei 55% seiner Dropbacks unter Druck, wie schon gesagt. Wodurch dann auch einige Incompletions forciert werden konnten und auch der eine oder andere Pick dadurch entstanden ist. Also man hat schon einige Situationen gehabt, wo die Secondary eigentlich geschlagen war und Cousins einfach den Receiver nicht trifft. Und deshalb, muss man trotzdem im Großen und Ganzen sagen, den Umständen entsprechend war das eine gute Leistung der Cornerbacks, beziehungsweise ja auch generell der Secondary.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, gerade im Spiel gegen Drake London hatte Josh, wie ist denn jetzt ausgesprochen?
Josh Joby?
No, weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Josh, JJ. hatte JJ, es ist manchmal ein bisschen schwer und ist jetzt auch nicht der physischste Corner. Es war den Umständen entsprechend auf jeden Fall in Ordnung und wir wissen, dass wir eine einigermaßen adäquate zweite Garde haben, wenn Woolen mal wieder ausfallen sollte, aber ich drücke trotzdem die Daumen, dass er gegen die Bills wieder fit ist. Weil die sich jetzt ja auch noch die Dienste von Mary Cooper gesichert haben. Ist auch ein blödes Timing, ne? Das hätten sie auch ruhig etwas später machen können, so übernächste Woche, aber gut.
Auch gegen den besten Quarterback der Liga. Shit.
Ja, das kommt noch dazu. Aber ja, ich meine, Witherspoon muss man nochmal erwähnen, wobei Tobi hat es vorhin schon erwähnt, ne, dieser geniale Block beim Fumble Return von Hall, mit was für einem Tempo er da angeschossen kommt. Ja, wenn Witherspoon dann nicht blockt, dann wird Hall auf jeden Fall noch gestoppt von dem Offensive Liner. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Aber sehr, sehr starker Einsatz auf jeden Fall.
Ja, das ist irgendwie so ein Play, das komplett Witherspoon für mich verkörpert oder repräsentiert. Ja. Einfach. Ja. Kannst du nicht den Cornerback beibringen, sondern es ist einfach so ein richtiges Hustle-Play, was einfach.
Ja. Hauptsache gegen eine O-Liner auch, ne?
Ja, genau. So geil. Dann, kommen wir noch zu den Safeties. Da kann man sehen, Kobe Bryant hat die meisten Snaps gespielt. Rashawn Jenkins ja, wie erwähnt, auf Injured Reserved. Das heißt, Kobe Bryant war dann so der Partner von Julian Love. Und ja, Kevin Wallace hat auch ab und zu nochmal ein paar Snaps bekommen, kam dann ab und zu rein, aber Kobe auf jeden Fall der direkte Vertreter. Auch das sah gut aus, sah nicht verkehrt aus. 2 Interceptions ja auch gefangen. Beide Male, Henry, du hast es erwähnt, Ungenauigkeiten von Cousins, beide Male auch überworfen.
Ja,
aber gut, ne, die beiden standen richtig. Und Kobe Bryant hat dann das Spiel am Ende quasi mit diesem Pick beendet und
ich glaube, es war doch auch der Pick, wo Byron Murphy, glaube ich, den Pressure eben forciert, oder?
Das
bei einem der Picks auf jeden Fall bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es Byron Murphy war, was auf jeden Fall ganz nice ist. Hat ein gutes Spiel gemacht.
Absolut. Ja, also so viel zu den einzelnen Positionsgruppen. Vielleicht abschließendes Fazit, Tobi, du bist ja jetzt hier wieder angeschlossen ans Endgerät. Was nimmst du aus dem Spiel mit an positiven, an negativen Dingen und was glaubst du, was sind jetzt so Trends, die sich vielleicht fortsetzen können in den nächsten Wochen?
Ja, erstmal sehr gut, dass man diese Niederlagenserie dann doch noch abschütteln konnte, weil ich glaube, mit der vierten Niederlage in Folge, das macht da vielleicht auch was mit dem Team. Überzeugender Auftritt, der in vielen Bereichen, aber eigentlich auch wie die ersten drei Wochen, wobei die Gegner da ein bisschen schlechter waren, Mut gemacht hat. Ich muss sagen, dass man jetzt einen Gegner wie die Falcons, die jetzt nicht Top-Niveau der NFL sind, aber ich die schon als durchschnittlich, überdurchschnittlich vielleicht ein bisschen sehe, so eine Leistung abrufen konnte, lässt mich zumindest für die nächsten Wochen ein bisschen positiver auf die nächsten Spiele blicken. Ich glaube, die Bills werden dann ein ganz guter Gradmesser nächste Woche. Ich glaube, dann sind auch 8 Wochen rum. Ich glaube, dann können wir wirklich mal sagen, wo dieses Team so steht. Also wenn man jetzt zumindest den Bills einen ordentlichen Kampf liefert und das Spiel vielleicht eng gestaltet oder gar gewinnt, dann, ja, wer weiß, dann kann da einiges gehen, vielleicht auch Richtung Division. Wenn man jetzt aber gegen die Bills wieder, also wirklich untergehen sollte, ich glaube, dann sollte man relativ kleine Brötchen backen für den Rest der Saison. Aber man hat Antworten gefunden auf Probleme, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir das hoffentlich bestätigen können.
Ja. Henry, du noch abschließende Worte?
Ja, also ich weiß nicht, ob sich das alles so eins zu eins übertragen lässt, weil man, wie schon gesagt, es ist ja auch viel für uns gelaufen in dem Spiel, also in der Art und Weise, wie das Spiel verlaufen ist. Man hatte auch ein bisschen Glück an den einen oder anderen Momenten, wo beispielsweise ein Field Goal verschossen wird und man dann selber scored direkt danach, so dann in Führung geht. Ich glaube, wie gesagt, der große Test kommt dann jetzt nächste Woche, weil die Bills sind für mich mit die beste Offense der Liga, mit einem Quarterback, der eigentlich auf fast alles Antworten hat, was man ihm entgegenwirft. Für mich in der Saison auf jeden Fall ein MVP-Kandidat, Josh Allen.
Nicht einen Pick geworfen, ne? Auch,
echt? Fumbled hat er bestimmt schon mal, oder?
Ja, ich denke.
Naja, der wirklich für mich wahrscheinlich gerade der beste Quarterback in der Liga ist, mit Lamar Jackson zusammen und wenn wir da bestehen können, dann wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch für die nächsten Wochen, aber das muss man jetzt erstmal abwarten. Und ja, erst noch kleine Brötchen backen, weil wir gegen andere gute Offensiven der Liga jetzt zu Beginn der Saison nicht so gut aussahen. Das war jetzt so das erste Mal, dass man gegen eine sehr solide Offense bestehen konnte. Aber ja, schauen wir mal, was dann eben nächsten Sonntag passiert.
Ja. Schauen wir mal, was wird. Und eine Honorable Mention noch für Jason Myers, der einen 59-Yard-Field-Goal verwandelte und damit den derzeitigen Rekord für das Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta sich von Young Wei Koo gesichert hat. Der ist doch schön. Einfach.
Würde mir ja stinken, ne?
Würde mir auch als Falcons sehr stinken, ja. Ich glaube, wir können in Zukunft dann einige 60-Yard-Versuche von Koo sehen, um den Titel zurückzuholen. Das war es soweit von uns. Jetzt gleich kommt noch einmal, wie schon erwähnt, ganz kurz der liebe Simon zu Wort. Also bleibt gerne noch kurz dran und hört euch den Vorortbericht an. Wir sind raus und freuen uns. Ach so, ganz kurz noch. Genau, das Spiel gegen die Bills ist ja auch gleichzeitig das Spiel unserer German Seahawkers Gruppenreise. Das heißt, wir werden in Seattle auf jeden Fall einige German Seahawkers haben, die ja das Team live vor Ort anfeuern. Also alle, die da dabei sind, schon mal ganz viel Spaß. Und ich hoffe mal, dass wir die ein oder andere Möglichkeit haben, das Ganze dann auch im Fernsehen zu sehen. Also alle, die dabei sind, nehmt ein paar Flaggen mit und macht irgendwie auf euch aufmerksam. Genau, aber das war es jetzt tatsächlich wirklich von uns. Wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks. Go Hawks.
Ja, guten Morgen hier aus Atlanta. Ich bin noch so ein bisschen verkatert vom Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken. War richtig cool gestern und ja, mich gefreut, hier vor Ort sein zu können. Es sind 25 Grad hier, also allerbestes Football-Wetter. Das Stadiondach war auch offen. Und ich wollte euch kurz ein bisschen erzählen von, was hier so passiert ist gestern. Rund ums Stadion haben die Falcons genauso wie die Seahawks auch eine große Tailgating Area. Da war ich vor dem Spiel, hab da was gegessen, was getrunken und da spielt dann meistens so eine Marching Band, da spielt oder da dann die tanzen die Cheerleader, es gibt einen DJ und kann eben so ein paar Spiele spielen. Ganz ähnlich wie beim München-Spiel zum Beispiel auch. War ganz cool. Dann bin ich ins Stadion rein und mich schon gewundert, warum es relativ leer war. Man konnte eigentlich überall ohne Probleme durch, war nichts irgendwie verstopft oder so. Und ja, tatsächlich hat sich dann noch gezeigt, als ich auf meinem Platz war, dass bis 10 Minuten vor Kickoff das Stadion eigentlich komplett leer war. Dann hat sich langsam gefüllt, auch im ersten Quarter noch kamen noch einige Leute dazu. War aber zu keinem Zeitpunkt mehr als zwei Drittel voll, würde ich sagen. Ist auch ein ziemlich leises Stadion. Klar, wenn natürlich nicht alle da sind, nochmal umso mehr. Hat aber auch so den Eindruck, dass es im Vergleich zu Seattle wirklich ja relativ leise ist. Schon am Anfang konnte man häufig auch Seahawks-Rufe hören. Waren einige Seahawks-Fans da. Genau, ja. Also Stimmung so lala, würde ich sagen, was natürlich für uns in dem Fall dann gut war, weil natürlich dadurch Kommunikation auf dem Platz auch möglich war. Und richtig leise war es dann, wenn die Falcons Offense auf dem Platz war. Trotzdem spannend zu sehen, dass sie gerade, ich glaube im ersten oder zweiten Drive war das, zwei Fallstarts direkt hintereinander hingelegt haben, obwohl es sehr ruhig war und Kommunikation eigentlich ohne Probleme möglich war. Ja, ich habe neben einem Season-Ticket-Holder gesessen. Ich habe mich ein bisschen mit dem unterhalten. Der hat ein bisschen davon erzählt, dass er vom Weg der Falcons überzeugt ist und froh ist, dass sich jetzt endlich mal was tut. In den letzten Jahren sind sie immer so rund um 7-10 aus der Saison gegangen, hat meistens nicht für die Playoffs gereicht, aber andersrum auch nicht eben schlecht genug, um hoch zu picken. Naja, das hat sich dann gestern nicht so sehr gezeigt. Bei den Falcons war irgendwie der Wurm drin. Gerade Kirk Cousins stand natürlich ein bisschen im Mittelpunkt mit den beiden Interceptions und dem Sack-Fumble. Ja, das Run-Game hat in der ersten Halbzeit bei den Falcons gut funktioniert, in der zweiten Halbzeit dann auch nicht mehr. Und die Seahawks haben einfach wahnsinnig gut gespielt, haben oder sehr effizient gespielt vor allem, haben die Fehler der Falcons genutzt. Entscheidend aus meiner Sicht war der Drive vor der zweiten Halbzeit. Gino unfassbar klatsch und da den Ball eben mit so wenig Zeit auf der Uhr dann nochmal lang auf die Endzone zu werfen und die Kette zu finden, das hat das dem ganzen Spiel dann, glaube ich, schon fast den Rest gegeben. Die Falcons sind danach nie wieder richtig reingekommen. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Analyse. Ich schaue mir heute noch die College Football Hall of Fame an, die hier in Atlanta ist und wünsche euch ganz viel Spaß und viele Grüße zurück nach Deutschland. Touchdown
Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.